Ja, danke. Vielen Dank erstmal für die Einladung und auch sozusagen für das Interesse an dem Thema. Auch für euer schön, dass so viele gekommen sind. Ich freue mich auch, dass diese Veranstaltung jetzt heute stattfindet. Wir haben es vorhin schon besprochen. Irgendwie dieses Thema NSU ist auch so eins, was die Tendenz hat, irgendwie nicht abschließbar zu sein, weil man von einem V-Mann zur nächsten rechten Splittergruppe kommt. Und zumindest für mich dann sozusagen mit dem Artikel, wenn er dann fertig ist und dem Vortrag, ich das so ein bisschen abhaken kann. Und darüber bin ich auch nicht ganz unfroh. Jetzt freue ich mich aber erstmal, genau, meine Überlegungen zum NSU und zu dem Fahndungsverhalten heute mit euch ein bisschen diskutieren zu können. Ich würde jetzt meinen Vortrag einfach vorlesen und denke, dafür brauche ich so eine gute Dreiviertelstunde. Könnt ihr mich gut verstehen? Das geht, okay. Alles klar, genau. Und der Artikel, der dann in der Polemik erscheinen wird, der wird sich relativ nah an dem Vortrag orientieren. Ich habe versucht, jetzt heute noch ein paar andere und mehr empirische Beispiele aus der Fahndung nach dem NSU hier aufzunehmen. Beginnen möchte ich aber erstmal recht unvermittelt mit einer Episode vom Ende des NSU, genauer gesagt mit dem Protokoll von Beate Zschäpes Versuch, sich am 8. November 2011 selbst zu stellen. Hatte sie wenige Tage zuvor noch gelangweilt im Internet gesurft, während Mundlos und Bönhardt sich das Leben nahmen und zumindest das kann man heute mit Sicherheit sagen, Greenpeace gegen Pelze und Biobauer Zwickau gegoogelt. Sprengte sie kurz darauf ihre Wohnung in die Luft, verschickte Bekenner-DVDs in die ganze Republik, begab sich auf eine tagelange Flucht, rief die Eltern von Mundlos an, um ihnen zu sagen, dass ihr Sohn sie geliebt hatte, um schließlich völlig erschöpft von der bundesweiten Fahndung nach ihr aufzugeben. Sie will sich stellen und ruft daher bei der Polizei Jena an. Ein denkwürdiges Telefonat, dessen Protokoll also veröffentlicht wurde und das ich jetzt kurz vorlese. Zschäpe. Ja, guten Tag, hier ist Beate Zschäpe, die Verantwortliche hier für den Einsatz hier in Jena. Könnte ich bitte mal mit dem Obersten davon sprechen? Beamtin, ja, ein Moment. Polizei Jena, die Polizei Jena, Eichhorn, guten Tag. Zschäpe. Ja, guten Tag, hier Zschäpe am Apparat. Sind Sie Haupt von dieser Aktion jetzt? Polizei Jena, jetzt, heute Nachmittag? Zschäpe. Erst heute Nachmittag, also nicht von der ganzen Zeit, dem ganzen Tag jetzt schon? Polizei Jena, na, ich weiß ja nicht, was Sie heute am Tag machen. Mehr kennen wir nicht. Zschäpe, nein, jetzt. Das ist schon seit Tagen hier am Laufen. Jetzt bin ich nur in Jena gelandet. Deswegen geht das hier weiter. Und Sie wissen genau, wovon ich spreche. Polizei Jena, von welcher Behörde sind Sie denn? Zschäpe, wie? Wie bitte? Polizei Jena, von welcher Behörde sind Sie denn? Zschäpe, ich bin von keiner Behörde. Ich bin diejenige, weswegen Sie hier sind. Deswegen diejenige bin ich. Polizei Jena, weswegen Sie hier sind? Um was geht's denn da? Zschäpe, weswegen der Einsatz ist. Polizei Jena, was denn für ein Einsatz? Ich weiß bisher nicht, worum es geht. Zschäpe, die ganze Stadt wird gerade abgesperrt, die ganzen Polizeiautos. Wollen Sie mich veräppeln? Polizei Jena, wo sind Sie eigentlich? In welcher Stadt? Zschäpe, in Jena. Polizei Jena, in Jena. Und Jena wird gerade abgesperrt, oder was? Zschäpe, ja, das wissen Sie doch auch. Polizei Jena, das kann ich aber nicht nachvollziehen. Zschäpe, ja, okay, dann ist gut. Und sie legt auf. Also, 13 Jahre war Beate Zschäpe gemeinsam mit Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos untergetaucht. Und es ist nur der logische Abschluss dieser Farce, dass es ihr im ersten Anlauf nicht mal gelingen sollte, sich selbst zu stellen. Aus dieser Farce ergibt sich die Frage, um die es mir heute gehen soll. Wie kann es sein, dass eine Nazi-Bande jahrelang in Deutschland mordet, bankraubt und bombt, ohne dass die Sicherheitsbehörden der Bundesrepublik ihr auf die Schliche kommen? Die Fachidioten von der Polizei, die so sehr mit sich selbst beschäftigt sind, dass sie eine zur bundesweiten Fahndung ausgeschriebene Rechtsterroristin nicht mal erkennen, wenn sie bei ihnen anruft. Diese Polizisten legen den Grund für die jahrelange Aneinanderreihung von Fahndungspannen eigentlich nahe. Idiotie gepaart mit dem Selbstbewusstsein einer Charaktermaske des Gewaltmonopols. Die erfolglose Fahndung, mit der nicht ganz so individuellen Dummheit einer etwas speziellen Berufsgruppe erklären zu wollen, ist selbstverständlich offenkundiger Blödsinn. Umso verwunderlicher, dass diese Erklärung der Debatte in der bundesdeutschen Öffentlichkeit erschreckend nahe kommt. Was den einen die Inkompetenz und das individuelle Fehlverhalten, ist den anderen der Rassismus, aus dem in der so linken wie landläufigen Meinung ein struktureller wird, sobald der Rassist Bulle, Richter oder beim Ordnungsamt beschäftigt ist. Treffen beide Erklärungen durchaus einen Punkt, sowohl rassistische Zuschreibungen als auch kaum nachvollziehbare Fehler finden sich bei einer Analyse des Fahndungshandelns in Bezug auf die NSU-Taten zuhauf, handelt es sich doch zugleich bei beiden Erklärungen um Subjektivierungen, die das durchaus engagierte, aber eben folgenlose Handeln von einigen Kollegen Eichhorns nicht ausreichend erklären können. Um die so entstehenden logischen Lücken und Widersprüche im Nachdenken über das Staatsversagen bei der NSU-Fahndung wegreden zu können, bemüht man links wie rechts das Ressentiment gegen den Verfassungsschutz, spricht von den Hintermännern des NSU vom tiefen Staat. Als Statthalter des Souveräns im Bewusstsein der Staatsbürger muss der VS herhalten. Die Forderung nach seiner Abschaffung ist der wahnhafte Versuch, durch die Auflösung eines Nachrichtendienstes den Staat vom Souverän überhaupt befreien zu können und an seine Stelle das Volk als Zivilgesellschaft zu setzen. Dass das Reden über den NSU vor allem auch ein Geraune über den Staat ist, dem nicht zuletzt staats- und ideologiekritisch beizukommen wäre, sieht man zum Beispiel an den bis heute zahlreich erscheinenden Büchern zum Thema. Keines, das ohne den Hinweis auf den Staat, die Staatsaffäre, das Staatsversagen, die staatlichen Verstrickungen zwischen Rassismus, Neonazismus und Staat in der Regel schon im Titel auskäme. Der Verdacht vom tiefen Staat wird so gelassen ausgesprochen wie aufgenommen, und hierin zeigt sich nicht nur, dass die Linke und die Deutschen überhaupt den Unterschied zwischen bürgerlicher Demokratie und autoritärem Staat, Nationalstaat und nationalsozialistischem Unstaat nicht begreifen mögen, sondern auch, dass man, Zitat, vom Staat jede Gemeinheit erwartet, aber keine einzige befürchtet, wie es Joachim Bruhn in einem anderen Zusammenhang treffend formuliert hat. Ein gutes Beispiel für diese seltsame Folgenlosigkeit von der Verschwörungstheorie haben Micha Brumlik und Hajo Funke in einem gemeinsamen Artikel in der Taz geliefert, wo sie angesichts des Todes des V-Manns Corelli, ich glaube, das war 2013, also da ist er an einer bisher unbekannten Diabetes verstorben, schreiben sie ganz offen davon, der V-Mann sei vom Verfassungsschutz ermordet worden, um ihn an einer Aussage zu hindern. So drastisch der Verdacht, so harmlos die Konsequenz. Dieser Mord würde nicht zuletzt, Zitat, das Vertrauen der Bürger in die Demokratie unterhöhlen. Und weiter. Es war der nationalsozialistische Staatstheoretiker Karl Schmidt, der feststellte, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Der NSU-Skandal, dieser noch nicht deutlich genug als Ausnahmezustand erkannte Fall von bewusstem und gewolltem Staatsversagen, beweist, dass Teile der Institutionen aktiv daran beteiligt sind, an die Stelle des demokratischen Souveräns die Souveränität vermeintlicher Staatsschützer zu setzen. Zitat Ende. Also das Besorgniserregende eines mordenden Geheimdienstes für Brumlik und Funke ist, dass die Bürger nicht mehr demokratisch über den Ausnahmezustand entscheiden dürfen. Was in der Debatte als Staatskritik firmiert, ist tatsächlich der Glaube an eine Verschwörung im Staatsapparat. Unstimmigkeiten und Fehler werden ex post vom Standpunkt des Wissens um die Mordserie zum geheimen Plan zusammengeflüstert. Gleichzeitig kann gar kein konsistentes Subjekt einer solchen Verschwörung benannt werden. Denn selbst wenn fälschlicherweise Verfassungsschutz oder Kriminalamt als einheitliche Akteure gesehen werden, wechseln doch bei allen Beteiligten in der jahrelangen Fahndung Phasen der engagierten und aufwendigen Fahndung mit solchen, die das Ergreifen der Mörder eher behindert haben. und so dient im Zuge der in bester postnarzisstischer Tradition geführten Aufarbeitung der NSU-Morde der überall vorzufindende Verweis auf Staat und Staatskritik vor allem dazu, die Notwendigkeit letzterer zurückzuweisen und andere Aspekte in den Mittelpunkt der Kritik zu stellen. Der institutionelle und Alltagsrassismus in der Bundesrepublik und die fehlende Betroffenenperspektive in der Antifa. Vom angemessenen Gedenken an die Opfer ganz zu schweigen. Wobei ich hier auch nochmal sagen möchte, es gibt auch so eine reflexhafte Abwehr gegen jede Spekulation, die so das Handeln des Verfassungsschutzes betrifft, als Verschwörungstheorie, die natürlich auch so ein bisschen an der Sache vorbeigeht. Also wenn man wenn man versucht zu verstehen, warum die Fahndung so schiefgegangen ist, dann kommt man ohne Spekulation wahrscheinlich nicht aus, wie bei jeder auch materialistischen Kritik. Und der Verfassungsschutz hat durchaus auch schon bewiesen, wozu er in der Lage ist. Also war durchaus in Mordfälle schon unmittelbar verstrickt. Vielleicht sagt euch noch der Name Ulrich Schmücker was, also ein V-Mann in der linken Szene in den 70er Jahren, wo das Verfahren nach, glaube ich, 30 Jahren eingestellt wurde mit offenem Ausgang und wo sozusagen eigentlich gemutmaßt wird, dass der Verfassungsschutz in dem Mord verstrickt ist, er aber auf jeden Fall, dass es sicher sozusagen die Mordwaffe unmittelbar nach der Tat an sich genommen hat und die 15 Jahre aufbewahrte in Berlin. Und auch vor wenigen Jahren, ich glaube vor 3 Jahren oder so, hat ein V-Mann des LKA Hessen war in einen dreifachen Mord verwickelt. Also das, was man sich sozusagen hier ausdenken kann zum NSU, hat es in ähnlicher Form durchaus auch schon gegeben. Gegen diese Subjektivierung, also die Erklärung der Fahndungspannen als ein Ergebnis von Rassismus oder von Inkompetenz, gegen dieses beredte Schweigen über Staat und staatliche Gewalt wäre zunächst mit den Mitteln materialistischer Kritik zu zeigen, dass man es in der Bundesrepublik längst mit einem in Ansätzen zerfaserten Gewaltmonopol zu tun hat. Die jahrelange und erfolglose Suche nach Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt als flüchtenden rechtsextremen Bombenbauern, die vergebliche Ermittlung nach den Tätern der sogenannten Ceska-Mordserie, die fehlende Aufklärung eines Polizistenmordes wie einer Serie von Banküberfällen, diese bemerkenswerte Unfähigkeit deutscher Sicherheitsbehörden, in ja insgesamt also 4 Ermittlungsverfahren sozusagen, ist weder durch eine rechtsextreme Verschwörung bei Polizei und Verfassungsschutz noch durch eine zufällige Reihung von Ermittlungspannen zu erklären. Polizei und Nachrichtendienste der Bundesrepublik befinden sich in einem ständigen Konkurrenzkampf, der sich aus überschneidenden Kompetenzen und Zuständigkeiten ergibt und institutionell angelegt ist. Diese Konkurrenz geht über den Widerspruch von Macht und Gesetz, Souveränität und Freiheit, die den kapitalistischen Staat grundlegend prägt, ebenso hinaus wie über die föderalistische Bestrebung, Macht durch Konkurrenz zu begrenzen. Der in Rackets organisierte Sicherheitsapparat der Bundesrepublik muss dagegen auch als Resultat einer postnarzisstischen Konstellation kritisiert werden. In Ermangelung eines gemeinsamen Feindes blockieren sich BFV, LFV, BKA, LKA, BND und MAD gegenseitig, sodass der NSU unerkannt und ungehindert morden kann. Der Zusammenhang von NSU, Staat und Rassismus ist somit ein gänzlich anderer als jener personalisierte, von dem die deutsche Linke spricht und dem sie in Figuren wie Helmut Röwer oder Andreas Temme auf die Schliche gekommen zu sein glaubt. Diese Behördenkonkurrenz im bundesrepublikanischen Gewaltmonopol wird in den Untersuchungsausschüssen und auch in beispielsweise wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema durchaus als Grund für die fehlerhafte Fahndung benannt. Steht man dem postnarzisstischen Staat aber in Parlament und Universität notwendig begriffslos gegenüber, wird diese Konkurrenz wahlweise als Standardpathologie von Behördenhandeln in einem föderalen System gewertet, und insgesamt als Nebenerscheinung zu anderen Problemen, beispielsweise dem Umgang mit V-Leuten, abgetan. Die Verfassungsschutzreform von 2015 vermag es dann auch nicht, diese Konkurrenz zu beseitigen, was in der Öffentlichkeit aber nicht weiter bemerkt wird, weil alle mit den neuen Regeln zum V-Mann-Einsatz beschäftigt sind. Genau, also 2015 gab es eben diese Reform vom Verfassungsschutz, wo man auch klar gesagt hat, das soll die Konsequenz sein aus den Ergebnissen der NSU-Untersuchungsausschüsse. Aber im Endeffekt hat man dort eigentlich nur die Kompetenzen des Bundesamts für Verfassungsschutz erweitert, was, das denke ich zumindest, eigentlich nicht nötig war, weil die davor schon umfassend war. Das werde ich gleich noch argumentieren. Ohne aber auch die Kompetenzen und Rechte der Landesämter in irgendeiner Form zu beschränken, sodass durch diese Reform eigentlich diese Konkurrenz gar nicht angetastet wurde. Was man aber gemacht hat, sind strengere Regeln für die sozusagen Rekrutierung von V-Leuten aufzustellen. Unterboten wird diese staatliche Auseinandersetzung noch von der Linken zum Behördenhandeln bei der NSU-Mordserie. Ihr gilt der Verweis auf Kompetenzstreitigkeiten als Ablenkungsmanöver vom institutionellen Rassismus und der Rolle von Geheimdiensten per se. So schreiben Eike Sanders und Felix Hansen von NSU Watch anlässlich des zweiten Untersuchungsausschusses des Bundestags, Zitat: Die Fragestellung des neuen Untersuchungsausschusses und das gängige Narrativ machen deutlich, die Erzählung von mangelnder Vernetzung und Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Behörden hat sich durchgesetzt. Doch sie erklärt nicht das Schweigen, Lügen, Vertuschen und Schreddern der Geheimdienste. Dass es sich beim gewiss unkritischen Verweis auf die Kompetenzstreitigkeiten mitnichten um eine bloße Erzählung handelt, die von der Leerstelle institutioneller Rassismus ablenken soll, sondern dass das mörderische Potenzial des bundesrepublikanischen föderalen Rechtsstaats genau in diesen Streitigkeiten begründet ist, möchte ich nun zunächst mit den ersten Fahndungsbemühungen nach dem Trio zeigen, also mit Vorgängen, die sich ereignet haben, noch bevor Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt als NSU zu morden begannen. Also ich habe schon, und werde es noch weiterhin tun, immer vom NSU gesprochen, wenn ich, und nenne dann meistens Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt, aber ich möchte jetzt damit keine Aussage treffen, so wie groß dieses Netzwerk war und ob man da noch Wohlleben oder wen auch immer dazuzählen sollte. Und auch nicht sozusagen zu dieser juristischen Frage, ob man überhaupt vom NSU dann als einer kriminellen Vereinigung sprechen kann. Aber ich denke mal, ihr wisst, was gemeint ist. Zudem habe ich jetzt als die ersten Beispiele für meine These eben Konkurrenzkonstellationen ausgesucht, die von einem Zeitpunkt sind, wo eben der NSU noch keinen Mord begangen hatte. Also wo man noch gar nicht nach sozusagen Mördern fahndet, sondern nach Leuten, die man eigentlich sucht, weil sie Sprengstoffdelikte begangen haben. Also vor allem Bombenattrappen also ziemlich viele in Thüringen verteilt und bei denen man dann eben bei einer Hausdurchsuchung größere Mengen Sprengstoff findet. Als am 26. Januar 1998 Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach einer Hausdurchsuchung untertauchten, war das Verhältnis von thüringischem LKA und dem Landesamt für Verfassungsschutz bereits auf dem Tiefpunkt. Kurze Zeit zuvor hatte der Verfassungsschutz in Thüringen durch einen V-Mann im Kriminalamt dazu beigetragen, einen der größten Korruptionsskandale Thüringens aufzudecken. LKA-Beamte hatten im Erfurter Rotlichtmilieu sich auf die Seite einiger Banden geschlagen und Bordellbetreiber vor anstehenden Razzien gewarnt. Ein Skandal, der unter anderem dem damaligen Präsidenten des LKA, Uwe Kranz, den Job kostete und der nicht zuletzt durch die Arbeit von V-Leuten des thüringischen Verfassungsschutzes aufflog. Vielleicht da noch kurz, auch der Verfassungsschutz Anfang der 90er Jahre war so ein bisschen angeschlagen und in der Situation, sich erstmal wieder behaupten zu wollen. Also Mitte der 80er Jahre gab es eine große Spionageaffäre um den Verfassungsschutz, weil der Leiter der Abwehr der DDR-Spionage beim Verfassungsschutz, Hans-Joachim Tiedtke, zur DDR übergelaufen war, von heute auf morgen. Was natürlich erstens peinlich war und zweitens da wurde dadurch auch begünstigt, dass Klaus Kuhron, ein weiterer hochrangiger Mitarbeiter in dieser DDR-Spionageabwehrabteilung, weiter im Amt bleiben konnte und der war eben Stasi-Spitzel. Das fiel so aber nicht auf, sondern eben erst mit dem Ende der DDR, Anfang der 90er Jahre. Sodass dieser erstarkende Rechtsextremismus Anfang der 90er Jahre vom Verfassungsschutz durchaus als eine Chance begriffen wurde, sich wieder zu profilieren. Gleichzeitig muss man auch noch bedenken, dass die Leute, die damals beim Verfassungsschutz aktiv waren, jetzt weniger in Thüringen, aber sozusagen auf der Bundesebene, ihre Erfahrungen vor allem in der Auseinandersetzung mit der RAF oder mit dem Linksterrorismus gemacht haben. Und daraus sozusagen die Lehre gezogen hatten, dass die RAF deswegen so erfolgreich war, weil man keine Quelle im inneren Zirkel hatte. Und aus dieser historischen Situation hat sich die Herangehensweise entwickelt, dass man auf der einen Seite relativ engagiert war, was den Rechtsextremismus betraf, und auf der anderen Seite eben vor allem auf V-Leute gesetzt hat, um sozusagen aus den Fehlern in den Jahren davor beim Linksextremismus zu lernen. Genau, jedenfalls flog also durch die Arbeit eines thüringischen oder des Verfassungsschutzes dieser Korruptionsskandal beim LKA auf. Kurz bevor der aufflog, hatte Kranz, also der Leiter des LKA, wie ein Zeuge im thüringischen Untersuchungsausschuss zu Protokoll gab, immer wieder versucht, V-Leute des Verfassungsschutz Thüringen zu enttarnen. Als das LKA nun auch noch die Festnahme der drei rechtsextremen Bombenbauer im Zuge der Hausdurchsuchung in den Sand setzte, und die Hausdurchsuchungen waren auch nur durch den Tipp des Verfassungsschutzes überhaupt zustande gekommen, witterte der Präsident des Verfassungsschutzes Thüringen, Helmut Röver, seine Chance, sich weiterhin auf Kosten des LKAs und dessen neuen Präsidenten profilieren zu können. Bis Anfang 2002 sollte seine Behörde im Rahmen der Operation Drilling nach dem Trio suchen. Mit hohem Personal- und Materialaufwand, selbst ein Flugzeug kam dabei zum Einsatz, obwohl eine solche Fahndung gar nicht zum Aufgabenbereich des Verfassungsschutzes gehört. Wir suchen und finden die, sei die Ansage durch Röver gewesen. Man habe dem LKA zeigen wollen, wie man das macht. Das sind also auch Zitate aus dem Thüringer Untersuchungsausschuss. Diese parallele Fahndung führte nun aber nicht dazu, die drei Untergetauchten rasch zu finden. Im Gegenteil. Indem Informationen zurückgehalten wurden, man sich durch doppelte Ermittlungen gegenseitig behinderte oder sogar sich ausschließende Fahndungsansätze verfolgte, wurde die erfolgreiche Flucht von Bönhardt, Zschäpe und Mundlos überhaupt erst möglich. So zählt beispielsweise das Schäfer-Gutachten von 2012 etliche Informationen auf, die das Landesamt für Verfassungsschutz nicht mit dem LKA teilte. Als zentral kann hier gelten, dass das LfV Thüringen von anderen Landesämtern für Verfassungsschutz, zum Teil aber auch durch eigene Quellen, mehrfach davon erfuhr, dass das Trio Geld brauchte und Waffen suchte, zudem, dass es sich im Raum Chemnitz aufhielt. Diese Informationen fehlten dem LKA, sodass man weder eine mitgelesene SMS des Unterstützers Jan Werner, was ist mit dem Bums, einordnen konnte, noch die Banküberfälle in Chemnitz mit dem Trio in Verbindung brachte. Das LfV Thüringen hingegen hatte 2 Wochen nach diesen Überfällen bereits erfahren, dass sich die Geldsorgen der drei erledigt hatten, da man nun jobbe bzw. Aktionen mache. Der Verfassungsschutz behielt dies für sich und so stellte niemand die Verbindung zwischen Banküberfällen und Untergetauchten her. Auch dann nicht, als man ebenfalls von einer Quelle erfuhr, dass innerhalb der rechten Szene die drei schon als Rechtsterroristen gehandelt wurden. im Bestreben, dem LKA die drei Gesuchten zu liefern, wieder so eine Formulierung von einem Verfassungsschutzmitarbeiter, verzichtete man auch auf Möglichkeiten, wichtige Informationen quellenneutral weiterzugeben. Also so, dass sozusagen nicht klar ist, von welchem V-Mann die kommen oder wer der V-Mann sein könnte. Möglichkeiten, die zum Beispiel bei der Verhinderung oder polizeilichen Begleitung von rechten Demonstrationen durchaus effektiv genutzt wurden. Relevant wäre die Mitteilung zur Geldbeschaffung und zum Rechtsterrorismus vor allem deswegen gewesen, weil durch einen Anfangsverdacht nach Paragraf 129 oder 129a die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden stark ausgeweitet worden wären. Es beispielsweise 2003 zu keiner Verfolgungsverjährung und Einstellung der Fahndung nach dem Trio gekommen wäre. Aber auch durch unterschiedliche Fahndungsansätze behinderte man sich, beispielsweise im Umgang mit der Familie Mundlos. Während das LKA die Familie unter Druck setzte und ihre Telefone überwachte, bot das LfV der Familie unabgesprochen Hafterleichterung an für den Fall, dass Mundlos sich selber stellte. Das LfV ließ dabei sogar durchblicken, dass die Familie vom LKA überwacht werde. Im Endeffekt scheiterten beide Ansätze, die für sich selbst genommen sicherlich vielversprechend gewesen wären. Die gegenseitige Behinderung im Bestreben, auf Kosten des anderen einen Fahndungserfolg zu verbuchen, ging so weit, dass Observationen abgebrochen werden mussten, weil Ermittler beider Behörden, Zitat, im Busch gesessen hätten, was nicht unbemerkt blieb. Aufgrund solcher und ähnlicher Vorkommnisse glaubten bald, wie es der Thüringische Untersuchungsausschuss feststellt, alle, also wirklich alle zuständigen LKA-Beamten, der Verfassungsschutz schütze das Trio. Zitat: Tatsache, welche den Vorwurf stützen könnten, das Trio sei vom TLFV unterstützt worden, also türkischen Verfassungsschutz, wurden von keinem einzigen Beamten vorgetragen. Zitat Ende. Diese Verdächtigung, die der Zielfahnder Wunderlich auch schriftlich festhält und die dem Gera Staatsanwalt vorgelegt werden, führten aber dazu, dass auch das Thüringer LKA in Sachen Trio nur noch das, Zitat, vorgeschriebene Maß an das Landesamt weitergab. Diese Konkurrenzsituation zwischen Verfassungsschutz und LKA kann, wenn auch durch persönliche Animositäten und den Korruptionsfall verstärkt, durchaus als typisch für das Verhältnis von Polizei zu Nachrichtendienst gesehen werden. In anderen Bundesländern sieht es ähnlich aus. Auch zwischen dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem BKA herrschte in den 90er Jahren ein reges Misstrauen. Um vielleicht noch mal kurz zwei Beispiele zu nennen. Also das BKA, die haben natürlich auch immer so gemeinsame Treffen auf Leitungsebene, sage ich jetzt mal. Und da hatte das BKA schon Mitte der 90er Jahre das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, sondern man hat herausbekommen, wer eigentlich V-Mann beim Verfassungsschutz ist, weil man die Leute eben abgehört hat und aus den Telefonaten oder wie auch immer ging das dann eindeutig hervor. Außerdem hatte man das Gefühl, dass diese V-Leute sehr gut unterrichtet waren, was so Abhörmethoden betraf und wie man sich davor schützen kann. Und deswegen haben sie das Gespräch gesucht mit dem Verfassungsschutz. Und man hat eben zu den Verfassungsschützern gesagt, ja, das sei ja schlecht, wenn man nicht wüsste, wer jetzt von dem anderen Dienst sozusagen die V-Person ist, weil man dann aus Versehen durch eine Ermittlung die enttarnen könnte. Und deswegen wäre es doch gut, wenn man diese Informationen teilen würde in Zukunft. Und der Verfassungsschutz hat dann durchaus Besserung gelobt, aber das BKA war schon so misstrauisch, dass sie den Verfassungsschutz getestet haben. Und zwar haben sie dem Verfassungsschutz nicht mitgeteilt, dass sie zwei V-Leute des Bundesamts für Verfassungsschutz abhören und haben dann aber dem Verfassungsschutz eine Mitteilung gemacht, dass sie jetzt gegen eben diese V-Leute ein Ermittlungsverfahren eröffnen werden, um dann eben kurz darauf zu hören, dass die gewarnt werden vom Verfassungsschutz. Ja, also nicht nur der Umstand ist interessant, sondern dass man da schon so Tricks angewendet hat, um den anderen zu erwischen, sozusagen. Ja, auch dieses LKA, Landesamt für Verfassungsschutz-Konkurrenzverhältnisse, war jetzt keine einmalige Ausnahme. So etwas Ähnliches hat sich dann auch in Bayern noch wesentlich später zugetragen, nämlich als die euch wahrscheinlich bekannte BAO Bosporus, die also auch ab 2006, glaube ich, oder ab 2005 dann mit der Suche nach diesen Ceska-Mördern damit beauftragt war. Die haben ab 2006 durchaus auch nach einem rechtsextremen Einzeltäter gesucht, weil es da ein neues Profiler-Gutachten gab. Und deswegen haben sie beim Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz nachgefragt, die sollen ihnen doch mal alle waffenaffinen Rechtsextremen aus dem Raum Nürnberg nennen. Im Zeitraum von 95 bis 2005. Und das Landesamt hat ein halbes Jahr gar nicht reagiert, um dann den Kollegen sozusagen eine unkommentierte Liste mit 628 Namen vorzulegen. Und damit war dann dieser Ermittlungsansatz auch beendet. Genau, also es ist kein Phänomen, was jetzt nur in Thüringen in dieser besonderen Situation sozusagen so war. Wird nun im Zuge der juristischen und politischen Auseinandersetzung mit der Fahndung nach dem NSU-Trio von einer Standardpathologie gesprochen, trifft dies für den modernen Rechtsstaat durchaus zu. So heißt es in Neumanns Aufsatz Der Funktionswandel des Gesetzes im Recht der bürgerlichen Gesellschaft in einer viel zitierten Wendung, Zitat, Dieser Staat beruht auf zwei Elementen, auf Gewalt und Gesetz, auf Souveränität und Freiheit. In der juristischen Terminologie drückt sich dieser echte Widerspruch bereits in der Doppelbedeutung des Wortes Recht aus. Denn Recht meint einmal das objektive Recht, das heißt das vom Souverän gesetzte oder jedenfalls der souveränen Gewalt zurechenbare Recht, zum anderen den Anspruch des Rechtssubjekts. Also einmal die Verneinung der Autonomie des Individuums und zugleich seine Bejahung. Zitat Ende. Dieser Widerspruch von Gewalt und Gesetz, Souveränität und Freiheit findet seine institutionelle Entsprechung auch im Verhältnis von Polizei zu Nachrichtendiensten, von Strafverfolgung zu Quellenschutz. Dass der Souverän nicht mit dem Recht identisch ist, zeigt sich auch in der Frage, ob ein Nazi für seine Verbrechen angeklagt oder als Quelle weitergeführt wird, sich Staat und Souverän also durch ihn noch mehr versprechen. Und diese widersprüchliche Verfasstheit des modernen Staats erklärt natürlich auch das Bedürfnis der Staatsbürger, Gewalt und Souveränität im Verfassungsschutz zu lokalisieren und den Versuch, also durch das Verbot des Verfassungsschutzes damit Gewalt und Souveränität aus dem Staat zu verbannen. In Deutschland ist das Verhältnis von Verfassungsschutz und Kriminalämtern durch das sogenannte Trennungsgebot bestimmt. Geheim- und Nachrichtendienste sind organisatorisch von der Polizei streng getrennt. Das bedeutet in der Praxis, dass der Verfassungsschutz beispielsweise keine Verhaftungen durchführen darf, sondern eine systematische Beobachtung extremistischer Bestrebungen unterhalb der Schwelle strafrechtlicher Relevanz gewährleisten soll. Zugleich darf die Polizei nur Straftaten verfolgen, aber beispielsweise im Bereich von politischen Delikten nicht präventiv tätig werden. Auf diese Trennung bildet man sich in der BRD viel ein. So sei eine politische Polizei, eine neue Gestapo, verunmöglicht. Rechtsstaatliche Kontrolle obsiegt gegen den gefürchteten Rückfall in die unrechtsstaatliche Barbarei. Wie wirkungsvoll dieses Trennungsgebot tatsächlich ist, zu dieser Frage dürften ernsthafte Zweifel angebracht sein. Zum einen erscheint es unwahrscheinlich, dass es für einen tatsächlich autoritären Nachrichtendienst eine wirkliche Hürde darstellt, erst zu den Kollegen von der Polizei gehen zu müssen, um eine Verhaftung durchzuführen. Gründe finden sich ohnehin für einen clandestin agierenden Dienst allemal. Zum anderen verschärft die Trennung von Geheimdienst und Polizei den bereits beschriebenen Widerspruch aus Souveränität und Gesetz. Da diese Antinomie durch das Trennungsgebot nicht innerhalb einer Behörde eingehegt werden kann, wie es zum Beispiel in den USA mit dem FBI der Fall ist. Und so spitzt sich der Konflikt aus dem Bestreben der Organisation, sich selbst zu erhalten, weiter zu. Der Verfassungsschutz will ja seine Bedeutung für die wehrhafte Demokratie beweisen, seine Quellen möglichst gut und lange schützen, um so am Tag X eine möglichst große Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufdecken zu können. Gleichzeitig hat die Polizei und hier insbesondere die Abteilung des Staatsschutzes selbstverständlich kein Interesse, Informationen an den Nachrichtendienst weiterzugeben. Die Gefahr, dass dieser Verhaftungen bei vermeintlich minder schweren Delikten aus Sorge um seine Quellen verhindert, besteht ja tatsächlich. Nun handelt es sich bei der BRD aber um einen postnarzisstischen Rechtsstaat. Und so kommt auch dem Trennungsgebot eine besondere Bedeutung zu. Mit ihm versucht man in der Bundesrepublik zu beweisen, dass auch bei der Konstituierung ihres Gewaltmonopols und dessen nachrichtendienstlicher Komponente die obligatorischen Lehren aus dem Nationalsozialismus gezogen wurden. In diesem Zuge wird argumentiert, das Trennungsgebot sei der jungen, nicht souveränen Bundesrepublik durch den alliierten Polizeibrief vom April 1949 aufgetragen worden. Die alliierten Besatzer hätten so versucht, eine starke politische Polizei zu verhindern. Ganz so selbstlos fügte sich das deutsche Volk, kaum dass es bewiesen hatte, wozu es fähig war, jedoch nicht dem Willen der Sieger und legte sich an die Kette von FDGO und Bundesstaatlichkeit. Zwar plädierte Adenauer tatsächlich für die Einrichtung einer zentralen politischen Bundespolizei, die Trennung musste also gegen ihn und gegen andere durchgesetzt werden. Zugleich gibt es aber weder im französischen noch im US-amerikanischen Geheimdienst eine ähnliche Trennung, während sie in Deutschland schon vor dem Nationalsozialismus in der Weimarer Republik bestand und sich im Übrigen auch aus dem Herren-Chiemseer Grundgesetzentwurf von 1948 zumindest logisch schlussfolgern lässt. Somit ist das Bundesamt für Verfassungsschutz und das mit ihm erlassene Trennungsgebot nicht bloß Resultat eines Versuchs, den Nachfolgestaat des Nationalsozialismus dauerhaft zu entnazifizieren und nicht zuletzt den eigenen Bürgern gegenüber unschädlich zu machen, als vielmehr einerseits das schlechte Ergebnis eines Kompromisses zwischen den Westalliierten, insbesondere den USA auf der einen, Großbritannien und Frankreich auf der anderen Seite, die sich weder auf einen konsequent föderalen noch auf einen zentralistischen Aufbau der Behörden einigen konnten. Zugleich war das Gebot und seine Formulierung im Polizeibrief andererseits durchaus ein Entgegenkommen gegenüber den Interessen taufrischer Föderalisten wie dem ehemaligen Ortsbauern und SA-Obertruppführer Adolf Bohmeier oder dem Juraprofessor und Autor der Schrift Rassenrecht und Judentum Hermann von Mangold. Beide trugen als Parlamentarier im Parlamentarischen Rat zu einer dort ausgeprägten bundesfeindlichen Stimmung bei, die bis in die 1950er Jahre anhielt. Mit dem permanenten Verweis auf die demokratische Motivation einer Transformation der geheimen Staatspolizei zum so drögen wie belächelten Bundesamt für Verfassungsschutz bemüht man sich somit einmal mehr, die tatsächlich manifesten Interessen bei dieser wundersamen Verwandlung hinter Stunde Null und Vergangenheitsbewältigung zu verstecken. Die Strukturen des Racket und Staats sollten so gut es ging in der föderalen Demokratie bewahrt bleiben. In diesem durchs Trennungsgebot markierten Widerspruch zwischen Gewalt und Gesetz, den der Staat mit seinen Mitteln gar nicht zu lösen imstande ist, gehen die skizzierten Rivalitäten zwischen LKA und LFV Thüringen aber nicht auf. Auch wenn das antinomische Verhältnis von einigen Akteuren im Untersuchungsausschuss durchaus in Ansätzen, das heißt begriffslos, reflektiert wird. Also es gibt da mehrere Stellen, wo so Polizeibeamte oder Verfassungsschützer sagen, ja, das ist ja ganz klar, Polizei, Nachrichtendienste, das ist immer schwierig. So treten einerseits zum Widerspruch von Quellenschutz und Strafverfolgung Probleme hinzu, die sich aus den Kompetenzüberschreitungen insbesondere des Thüringer Verfassungsschutzes ergeben, der in der Operation Drilling zunehmend wie eine Strafverfolgungsbehörde agierte. Zum anderen stehen LKA und LFV nicht nur in einem Konkurrenzverhältnis zueinander, sie müssen sich auch in Permanenz gegen andere Landeskriminalämter, das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz und andere Landesämter profilieren. Ein Konkurrenzverhältnis, welches weder zufällig ist, noch folgenlos bleibt, als das Jenaer Bombentrio unbekannt bundesweit zu morden beginnt. Und ich werde jetzt diese juristische Konstellation versuchen kurz zu skizzieren und das dann immer versuchen zu verdeutlichen mit so Fahndungspannen aus dem NSU, aus der NSU-Fahndung. Schließlich, also sind die Bundesbehörden weder beim Verfassungsschutz noch bei den Kriminalämtern weisungsbefugt. Die Aufgabenbereiche und Kompetenzen, selbst die territorialen Zuständigkeiten der Kriminal- und Verfassungsschutzlandesämter sind nicht klar voneinander geschieden, sodass ein institutionelles Gerangel bereits gesetzlich angelegt ist. Denn einerseits sind die Länder durch das Bundesverfassungsschutzgesetz dazu verpflichtet, Behörden zur Bearbeitung von Angelegenheiten des Verfassungsschutzes zu unterhalten. Andererseits ist das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht bloß eine koordinierende Zentralstelle, sondern darf in bestimmten Fällen auch selbst eingreifen. Welche Fälle das sind, das regelt § 5 Absatz 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes. Und daraus zeigt sich, dass die Fälle eigentlich nicht bestimmt sind, sondern völlig unbestimmt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf demzufolge Informationen zu Bestrebungen sammeln, wenn, Zitat, sich die jeweilige Bestrebung ganz oder teilweise gegen den Bund richtet, die Bestrebung darauf gerichtet ist, Gewalt anzuwenden, Gewaltanwendung vorzubereiten, zu unterstützen oder zu befürworten. Das ist ein neuer Punkt von 2015. Die Bestrebung sich über den Bereich eines Landes hinausstreckt, sie auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland berührt oder wenn das Bundesamt von einer Landesbehörde um ein Tätigwerden ersucht wird. Kurzum, das Bundesamt darf praktisch immer tätig werden und das tut es auch. Zugleich muss es aber auch nicht. Also ihr könnt sozusagen mal den Umkehrtest machen und euch eine Bestrebung, eine extremistische Bestrebung ausdenken, die nach diesem Kriterienkatalog nicht zu beobachten wäre oder nicht zu erfassen wäre durch den Verfassungsschutz, durch das Bundesamt. Ja, also die müsste sich auf ein Land beschränken, dürfte mit Gewalt nichts zu tun haben und dürfte auch die auswärtigen Belange der Bundesrepublik Deutschland nicht berühren. Also klar ist, das Bundesamt darf einfach immer mitmischen. Das ebenso zuständige Landesamt, also wenn das Bundesamt zuständig ist, verliert das Landesamt nicht die Zuständigkeit. Das Landesamt muss nur ins Benehmen gesetzt werden, also informiert und ihm die Möglichkeit zur nicht bindenden Stellungnahme gegeben werden. Es gibt eine, Zitat, sachwidrige Doppelzuständigkeit, eine Aufgabenparallelität und eine Parallelverwaltung, wie der juristische Kommentar verzweifelt versucht, diese Vervielfältigung des Gewaltmonopols zu fassen. Doch auch die Landesämter untereinander müssen sich ihrem gesetzlichen Auftrag gemäß in die Quere kommen. Sie sind in ihrer Tätigkeit nicht auf ihr jeweiliges Bundesland beschränkt. Seit 1990 lässt sich eine Zuständigkeit, egal wo, eigentlich immer konstruieren. Schließlich ist nicht der eigentliche Ort der Amtshandlung, beispielsweise des V-Mann-Einsatzes, entscheidend, sondern deren Anlass. Der Aufenthaltsort der sie betreffenden Person oder der Sitz der sie betreffenden juristischen Person. Das Benehmen der anderen Bundesländer, also dass man sie davon in Kenntnis setzt, dass man jetzt tätig wird, kann in dringenden Fällen auch nachgeholt werden. So wundert es nicht, dass 1999 in einer auf 250.000 Einwohner geschrumpften Stadt wie Chemnitz 6 deutsche Nachrichtendienste und Kriminalämter in der rechten Szene ermitteln können, ohne dass Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos entdeckt wurden. Der Verfassungsschutz Thüringen, die Zielfahndung des LKA Thüringen, das LKA Sachsen, das LKA Brandenburg, das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Man traut und informiert sich nicht, sodass offene Fahndungsansätze, insbesondere der thüringischen Zielfahndung, immer wieder verdeckte Observationen ad absurdum führen, weil Jan Werner, Mandy Struck und andere Chemnitzer Unterstützer des Trios durch direkte Ansprachen des LKAs gewarnt sind. Also dieser Sven Wunderlich von der Thüringer Zielfahndung ist auch so ein Beispiel von einem sehr engagierten Polizisten, was die Fahndung nach dem Trio betrifft. Der hatte also auch vor dieser Fahndung eine Aufklärungsquote von 100%, hat er jedenfalls vor dem Untersuchungsausschuss angegeben. Und den hat es dann natürlich auch persönlich getroffen, dass er die drei dann nicht findet. Und der hat also mehrmals, sowohl 99 als auch 2000, immer wenn er das Gefühl hatte, er kommt mit seinen Abhörmaßnahmen und Beobachtungen nicht weiter, Verdächtige eben direkt angesprochen. Ja, also zum Beispiel 2000 hat ihm das Gericht gesagt, dass er bald nicht mehr abhören darf. Diese Mandy Struck, die also auch den drei eine Wohnung besorgt hatte. Und deswegen hat er eben einfach bei ihr geklingelt und gesagt, er ist von der Polizei und sie auf ein Foto angesprochen, wo sie eben mutmaßlich mit Bönhard drauf zu sehen war. Und während er das macht, sitzen in der Wohnung gegenüber eben das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und beobachtet die Szenerie und wundert sich vermutlich, weil natürlich auch deren Ermittlung dadurch so ein bisschen überflüssig wird, weil Mandy Struck jetzt weiß, die Polizei ist hier sozusagen unmittelbar auf den Fersen. Die haben aber da in Chemnitz auch in drei unterschiedlichen Sachen noch ermittelt, also nicht nur nach dem Trio gesucht, sondern auch zur Rechtsrock-CDs, also die neue Lanzer-CDs. Das war eine große Sache, wo man gefahndet hat, und Blood and Hannah wurden verboten, und da gab es eben auch ein Ermittlungsverfahren in Chemnitz. Der Einsatz von V-Leuten wird auch deshalb zu einem solchen Fiasko, weil kein Dienst von den V-Leuten des anderen weiß. MAD, LKA, LV Thüringen und Bundesamt für Verfassungsschutz. Sie alle hatten Quellen im mittelbaren Umfeld der Untergetauchten. Weil aber im Schneckenrennen der Sicherheitsbehörden niemand dem anderen mitteilt, wer bei wem auf der Gehaltsliste steht, können die ja durchaus als problematisch eingeordneten Informationen der Nazispitzel nicht durch eine zweite Quelle verifiziert werden. Wie es nicht nur die akademische Quellenkritik von Studierenden, sondern auch die Police Academy von V-Mann-Führern verlangt. Also manchmal ist dieser Vorwurf an den Verfassungsschutz, wie sie mit den V-Leuten umgeht, so ein bisschen ungerecht, weil ganz so naiv gehen die mit diesen Quellen natürlich auch nicht um. Also man weiß schon in der Theorie, dass sozusagen die V-Person geneigt ist, zu lügen, dass das ja sozusagen ein angeworbener Nazi ist und kein verdeckter Ermittler. Und deswegen ist sozusagen die relativ einleuchtende Vorgehensweise, dass man immer zwei V-Personen braucht, die voneinander nichts wissen und nur eine Information, die sozusagen beide dann bestätigen, unabhängig voneinander, ist dann auch eine, die verlässlich ist. Und das ist auch der Grund, warum es da so viele V-Leute eben in diesem Umfeld gibt, weil alle eben immer versuchen, gleich mehrere irgendwo zu installieren. Hätten die aber sozusagen diese Informationen konsequent miteinander geteilt, dann hätten alle ihre V-Leute sozusagen richtig überprüfen können, und wahrscheinlich wäre dann durchaus was rausgekommen. 2007, in dem Jahr also, als Michelle Kiesewetter mutmaßlich von Bönhard und Mundlos ermordet wurde, ohne dass jemand die Verbindung zu den Czeska-Morden hergestellt hätte, beschreibt Droste in ihrem Kommentar zum Bundesverfassungsschutzgesetz dieses Staatsversagen in der NSU-Ermittlung treffender als all jene Beiträge staatstragender Antifas, die ab 2011 folgen sollten. Es zeigen sich Auswirkungen, Zitat, auf die, entgegen der sonstigen Regel des föderalistischen Prinzips, Bund und Länder zur gemeinsamen Erfüllung zugewiesene Aufgabe Verfassungsschutz. Die entscheidende Voraussetzung der erforderlichen Zusammenarbeit, ein partei- und länderübergreifender Grundkonsens, scheint gelegentlich durch Überhöhung von Partikularinteressen ins Wanken zu geraten. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Verhältnis vom Bundes zu den Landeskriminalämtern. Auch hier lässt sich eine, Zitat, Überschneidung der Aufgabenwahrnehmung feststellen, wie es im zentralen Kommentar zum BKA-Gesetz heißt. Das BKA als ursprünglich koordinierende Zentralstelle ohne Mittel- und Unterbau bekam spätestens im Zuge der Ermittlungen gegen die RAF mehr und mehr Kompetenzen. So kann der Generalbundesanwalt das BKA mit Ermittlungen beauftragen. Hinzu kommen eigene Ermittlungsbereiche wie Terrorabwehr, in denen die Landeskriminalämter ihre Zuständigkeit jedoch nicht verlieren. Wird die Konkurrenz also noch ausgeweitet, indem das BKA einzelne Kompetenzen hinzugewinnt, ohne dass andere Ämter eingeschränkt würden? Werden die Landeskriminalämter in der akademisch-öffentlichen Debatte angemahnt, sich gegen das BKA zu behaupten? So fordert beispielsweise ein Andreas Schwegel in einem Beitrag von 2009, der neue Impulse für die nationale Strategiedebatte liefern soll. Aus Angst vor amerikanischen Zuständen in Deutschland sollten sich die Kriminalämter bemühen, informell gegenüber dem BKA nicht allzu viel, Zitat, Boden zu verlieren. Der postnarzisstische Jargon verrät, was sich bei den NSU-Ermittlungspannen zeigt. Ein LKA ohne Raum muss sich mit allerlei Mitteln nicht zuletzt gegen das BKA behaupten. Als das LKA Thüringen vom dortigen Verfassungsschutz eine im Rahmen einer Observation in Sachsen aufgenommene Fotografie erhielt, auf der möglicherweise Bönhardt zu sehen war, stellte man sich beim LKA dumm und tat so, als könne man die Ähnlichkeit nicht feststellen. Einen Fehler wie eine versäumte Festnahme will sich in dieser Konkurrenzsituation schließlich niemand erlauben. Hierfür musste das BKA herhalten. Wertvolle Zeit verstrich, bis dieses letztlich beschied, es handelte sich mit 90%iger Wahrscheinlichkeit um den Gesuchten. Wobei das genau das Foto ist, was dann dieser Zielfahnder wunderlich Mandy Struck eben vorhält, und die fahren dann auch zu der Person, die wahrscheinlich auf diesem Foto wirklich zu sehen war. Also wahrscheinlich war es eine falsche Spur. Aber wie gesagt, man hat da wertvolle Zeit verstreichen lassen. Deutlich wird diese Konkurrenz auch an den Initiativen unterschiedlicher Ermittlungsbehörden, die Fahndung nach den Czeska-Mördern auf BKA-Ebene zu bündeln. Weder nach 5 Morden im April 2004 noch nach 9 im Jahr 2006 gelang diese Übertragung, obwohl es sowohl rechtlich möglich als auch ermittlungstaktisch angebracht gewesen wäre, wie eine Reihe der zuständigen Akteure vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss einräumten. Mal sperrte sich das BKA, mal die LKA aus Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein im jeweiligen Bestreben, gegen die anderen Misserfolge vermeiden oder Erfolge für sich verbuchen zu können. Der Kampf gegeneinander ging so weit, dass BKA-Ermittlern nach dem Nagelbombenanschlag in der Kölner Kolbstraße der Zugang zum Tatort durch die örtliche Polizei verwehrt wurde. Auch die berühmt-berüchtigte, wie vermutlich überschätzte, Garagenliste, eine Liste von Nazi-Szenegrößen, die man 1998 in Schäpes Garage fand, wurde deswegen nicht für die Ermittlungen berücksichtigt, weil sowohl das LKA als auch das herbeigerufene BKA davon ausging, der jeweils andere übernehme die Auswertung. Schließlich stehen auch die Landeskriminalämter polizeiföderativ gegeneinander. Stellt das BKA als Zentralstelle fest, eine Straftat betreffe mehrere Bundesländer, übernimmt es nicht selbst die Ermittlungen, sondern einem Landeskriminalamt fallen die polizeilichen Aufgaben insgesamt zu. So musste das Thüringer LKA ohne Kenntnis von Ort und lokalen Strukturen die sächsische Nazi-Szene ausforschen. Eigene Ermittlungen der Sachsen, wie zum Beispiel zum Vertrieb von Rechtsrock-CDs, wurden dadurch gefährdet. Entsprechend groß muss die Bereitschaft zur Zusammenarbeit gewesen sein. Ja, also wenn man sich das ungefähr vorstellt, wie es so in auch in anderen deutschen Behörden abgeht, kann man sich ungefähr vorstellen, also wenn so eine Ermittlung mehrere Bundesländer betrifft, dann werden sozusagen die auf der Hierarchieebene Gleichgestellten aus dem Nachbarbundesland dann plötzlich zu den quasi Vorgesetzten. Ja, also das ist wahrscheinlich nicht völlig konfliktfrei. Okay, ich fasse das jetzt nochmal zusammen und kommen dann zum Schluss. So zeigt sich abschließend, dass das unerkannte Morden des NSU tatsächlich ganz zentral begünstigt wurde durch die Konkurrenz in einem zerfaserten Gewaltmonopol der BRD. Beispiele hierfür finden sich in der entsprechenden Literatur und in den zahlreichen Untersuchungsausschüssen zuhauf. Ohne die gegenseitigen Behinderungen von LKA und Verfassungsschutz in Thüringen wären Schäpe, Mundlos und Bönhardt schon lange vor dem ersten Mord zu stoppen gewesen. Die Unterstützerinnen-Szene in Chemnitz wäre nicht so nachhaltig von den Ermittlungen gegen sie gewarnt worden. Die Informationen der zahlreichen V-Leute, die insbesondere in den 90er Jahren von allen Diensten in der Nazi-Szene Sachsens eingesetzt wurden, hätten kritisch gegeneinander geprüft werden können, hätte man nur insgesamt gewusst, wer überhaupt für welchen Dienst als Quelle tätig war und die Informationen geteilt. Die Fahndung nach dem Trio hätte länger gedauert, weil man sie in Kenntnis aller vorliegenden Hinweise als terroristische Vereinigung verfolgen und so zum Beispiel leicht mit der Serie von Banküberfällen in Verbindung hätte bringen können. Das BKA hätte die Ermittlungen spätestens ab Mitte der Nullerjahre übernehmen können, mit mehr und besseren Möglichkeiten als die Nürnberger Spezialeinheit. So muss es, also das BKA, die wenigen Spuren, die es hat, wie die von der schweizerischen Herkunft der Cesca auch noch öffentlich wirksam gegen die BAO Bosporus verteidigen, während man grundsätzlich argwöhnt, Bundesamt und Landesämter des Verfassungsschutzes könnten jede Spur umgehend an V-Leute verraten. Diese Konkurrenz der Sicherheitsbehörden, wie sie bei der Fahndung nach dem NSU offenbar wird, ist nicht allein durch den Widerspruch von Souveränität und Recht im modernen Staat zu erklären. Kein einheitlicher Gewaltmonopolist sucht das Jenaer Trio, sondern eine Vielzahl von Sicherheitsrackets, die ihre Hierarchie in Permanenz gegeneinander ausfechten. Ist ein ähnliches Gefüge von konkurrierenden Nachrichten und Geheimdiensten sowie der Polizei Gegenstand eines jeden Spionageromans? Unterscheidet sich die deutsche Konstellation dennoch von beispielsweise jener in Frankreich oder USA, weil dort die Konkurrenz nicht gesetzlich festgeschrieben, sondern beschränkt wird, es zudem im Zweifelsfall weisungsgebende Bundesbehörden gibt. So basiert das Eingreifen des FBI in die Länder auf einem Verstoß gegen das Bundesrecht, in anderen Fällen bedarf die Ermittlung der Zustimmung der Teilstaaten. Als postnarzisstisch ist die deutsche Konstellation somit nicht nur aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte, der Verfasstheit der Subjekte im Sicherheitsapparat und ihrer Legitimation als Lernen aus der Geschichte zu kritisieren. Die Auflösung der Souveränität bei gleichzeitiger staatlicher Einheit, wie sie Neumann im Behemoth für den Nationalsozialismus beschreibt, dieser, Zitat, Modus vivendi widerstreitender Kräfte als Einheit von anarchisch zerstreuten Rackets und absolut geltendem Gewaltmonopol hat sich als die deutsche Form des permanenten Ausnahmezustands behauptet, schreibt Gerhard Scheidt. Und dieser Modus vivendi ist durch Wettbewerbsföderalismus und Trennungsgebot auch im Gewaltmonopol der Bundesrepublik aufgehoben. Anders als im NS-Unstaat jedoch werden die Widersprüche jener Zerfaserung nicht im Weltvernichtungskrieg nach außen getragen. Alltagsrassismus, FDGO-Patriotismus und Joachim Gauck können Antisemitismus, Volksgemeinschaft und Führerglauben nicht ersetzen. Mörderisch ist die Konstellation dennoch, verhindert der Konkurrenzkampf der respektablen Rackets von LKA und LFV doch das Aufhalten der irrespektablen, dem NSU. Den Opfern der Nazi-Bande wird es zum Verhängnis, dass man sie in einem Land, in dem sonst alles zum Mittelstand fantasiert wird, zu türkischen Kleingewerbetreibenden macht und ihre Ermordung zum Dönermord verharmlost. Dafür wird der Kampf im Sicherheitsapparat nicht hintangestellt. Der in der bürgerlichen Gesellschaft notwendig prekäre Versuch von Enver Şimşek, Süleyman Tasköprü, Theodoros Bulgaridis und anderen, durch einen Blumenladen, ein Lebensmittel- oder ein Textilgeschäft zu etwas Wohlstand und Glück zu kommen, findet im postnarzistischen Bandenwesen ein unsagbares Ende. Und während die Bundesrepublik in Untersuchungsausschüssen, Verfassungsschutzreform und Policy-Analysen die Konkurrenz im Gewaltmonopol zumindest noch erkennt, wenn auch zur Standardpathologie des Föderalismus verharmlost, kann die Deutsche Linke in ihrem Versuch, sich eins mit dem Staat zu machen, das Verhältnis von Staat, NSU und Postnarzismus nur personalisiert und das tatsächliche mörderische Potenzial der Konstellation von Sicherheitsrackets wie VS und BKA, BND und MAD, LFV und LKA überhaupt nicht sehen. So falsch die reflexhafte Kritik der Annahme einer möglichen Verschwörung im deutschen Staatsapparat als ideologisch ist, so fatal ist das Bestreben der somit tatsächlich deutschen Linken, imstande der Unfreiheit, den Souverän durch das Volk und den Verfassungsschutz durch die Banden der Zivilgesellschaft ersetzen zu wollen. Das war's. Danke.